Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind bei unserer Sendereihe Durch die Bibel. Inzwischen sind wir im Buch des Propheten Sacharja angekommen und damit im vorletzten Buch des Alten Testaments. Obwohl Sacharja nicht so bekannt ist wie etwa Abraham, Mose oder David, hat er zu seiner Zeit dennoch eine sehr wichtige Rolle im Volk Israel gespielt. Denn Sacharja wurde von Gott auserwählt, ganz besondere Botschaften an seine Mitmenschen und das ganze jüdische Volk weiterzugeben. Es waren Botschaften, die Gott selbst ihm gezeigt hat, indem er ihm in nur einer einzigen Nacht insgesamt 10 Visionen geschenkt hat. Auf diese Weise wurde Sacharja zum Sprachrohr Gottes, und es ist auch für Christen heute lohnenswert, sich mit diesen Botschaften zu befassen. Sie fordern uns heraus, uns in unserem persönlichen Leben danach auszustrecken, Gottes Reden zu hören, in seinem Wort neu zu forschen und zu entdecken, was Gott zu sagen hat. Ja, wir können und sollen auch heute mit dem Reden Gottes rechnen. Gott hat sich nicht verändert. Er ist derselbe, damals wie heute. Schon eine ganze Weile beschäftigen wir uns mit dem Buch Sacharja. Insgesamt besteht es aus 14 Kapiteln. Im ersten Teil werden 10 Visionen wiedergegeben, die Sacharja in einer einzigen Nacht von Gott gezeigt bekommen hat. Im zweiten Teil geht es hauptsächlich um Verheißungen, die die zukünftige Erlösung Israels betreffen. Es ist ein Buch, in welchem Gott sein Volk ermutigt, in einer sehr schweren Zeit nicht aufzugeben. Gott ermutigt den kleinen, übrig gebliebenen Rest der Israeliten, beim Wiederaufbau des Tempels nicht zu resignieren, sich nicht vom äußeren und inneren Druck lähmen und demotivieren zu lassen. Wenn man das Anliegen des Buches zusammenfassen müsste, dann könnte es lauten: Ich, Jahwe, euer Gott, habe euch nicht vergessen. Auch wenn ihr in der Vergangenheit in Gefangenschaft wart und Jerusalem zerstört wurde, auch wenn jetzt alles so mühsam ist und ihr nur wenige seid, so geschah dies alles nicht ohne mein Wissen. Vertraut mir, eure Bemühungen und eure Anstrengung werden mit Erfolg gekrönt sein. Vertraut mir, es wird alles zur Vollendung kommen. Liebe Hörer, das ist das Anliegen, das hinter diesem Buch steht. Das Mittel, das Gott bei Sacharja gewählt hat, um mit seinem Volk zu reden, sind apokalyptische Visionen und Bilder. Schon allein die Inhalte der Visionen, wie Pferde, Hörner, eine Messschnur oder auch ein goldener Leuchter, wie er im Allerheiligsten der Stiftshütte und des Tempels zu finden war, machen deutlich, dass Gott sein Haus wieder aufbauen wird. Alle diese Symbole haben etwas mit dem Tempel zu tun. Aber nicht nur der Tempel wird wieder aufgebaut werden, sondern auch die Städte werden wieder wohlhabend und sicher sein. Die Visionen liefern allein durch ihre Symbolik ein wunderbares Bild von der Zukunft Israels. In dieser Sendung geht es noch einmal um die 7. Vision, die Sacharja von Gott empfangen hat. Den Anfang davon, im Sacharja-Buch Kapitel 4, haben wir uns bereits in der letzten Sendung angesehen. Sacharja hat dort einen goldenen Leuchter und 2 Ölbäume erblickt. Wie ich dargelegt habe, ging es dabei jedoch nicht in erster Linie um den Leuchter, die Menorah, sondern um das Öl, welches die einzelnen Lampen des Leuchters zum Leuchten bringt. Der Behälter für den Ölvorrat, die Lampen, die Gießvorrichtungen, all das wäre nutzlos ohne das Öl. Schauen wir uns nun die Erklärungen zu diesem Bild an, um zu verstehen, was Gott damit sagen möchte. Aus dem Buch Sacharja, Kapitel 4, lese ich nun die Verse 4 und 5. Sacharja berichtet: Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Mein Herr, was ist das? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir: Weißt du nicht, was das ist? Ich aber sprach: Nein, mein Herr. Hier fällt zunächst auf, dass Sacharja, dieser junge Mann, keine Hemmschwelle hat, seine Unwissenheit zu zeigen und den Engel des Herrn zu fragen, was das alles bedeutet. Nach dem Motto, ich sehe zwar die Dinge, aber ich habe keine Ahnung, was sie bedeuten. Die Antwort, die der Engel des Herrn gibt, scheint anzudeuten, dass Sacharja eigentlich hätte wissen können oder vielleicht sogar wissen sollen, was sie bedeuten. Vielleicht hätte er heute so geantwortet: Mein lieber Sacharja, du solltest in der Lage sein, sie zu verstehen. Du siehst hier den goldenen Leuchter, und eigentlich solltest du um seine große Bedeutung wissen. Aber wie dem auch sei, Sacharja wusste es nicht. Er war ja im Exil in Babylon geboren worden, nachdem der Tempel schon längst zerstört worden war. Er kannte vieles nur aus Erzählungen von seinem Vater oder Großvater, und vielleicht hatte er von vielem auch noch nie etwas gehört. Und so hat er dem Engel ganz schlicht geantwortet: Nein, mein Herr, ich verstehe es nicht. Schauen wir uns nun an, wie der Engel des Herrn auf diese Antwort reagiert hat. Ich lese Vers 6. Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Haben wir noch das Bild des goldenen Leuchters im Hinterkopf, der nutzlos ist, wenn das Öl fehlt? Es geht in dieser Vision nicht um die Einzelheiten der Beschaffenheit des Leuchters, sondern der Blick sollte auf die Energiequelle, das Öl, selbst gerichtet werden. Alles ist umsonst, wenn es kein Öl gibt. Das ist einleuchtend. Diese einfache Feststellung gebraucht Gott hier, um Sacharja und damit dem ganzen Volk Israel eine wichtige Lektion in Bezug auf den Wiederaufbau des Tempels zu vermitteln. Auch der Aufbau des Tempels, aber vor allen Dingen der Aufbau der Herrschaft Jahwes und seines Königreiches kann nicht verrichtet werden ohne die göttliche Befähigung, ohne das alles entscheidende Öl. Heute ist uns klar, das Öl steht hier sinnbildlich für den Heiligen Geist. Gott macht unmissverständlich deutlich, nicht militärische Stärke oder körperliche Kraft ist beim Wiederaufbau des Tempels wichtig, sondern allein sein Geist. Deshalb diese so bekannte und auch heute noch grundlegende Aussage von Gott: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Einen weiteren inhaltlichen Aspekt dieses Verses möchte ich hervorheben. Hier steht: Das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Wir stellen also fest, dass Serubabel der Adressat dieser Botschaft ist. Aber wer ist dieser Serubabel, der hier übrigens zum ersten Mal im Buch Sacharja erwähnt wird? Im Buch des Propheten Haggai, der ein Kollege von Sacharja ist, wird Folgendes über ihn berichtet. Er ist zur Zeit von Sacharja das zivile Oberhaupt von Jerusalem, also eine Art Statthalter oder Oberbürgermeister, während Jeschua als Hoherpriester das geistliche Oberhaupt ist. Serubabel ist also das Oberhaupt des Stammes Juda, als die Israeliten nach 70-jähriger Gefangenschaft von Babylon nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Er ist derjenige, der die erste Gruppe der Israeliten zurück in ihr Heimatland geführt hat, wie wir es im Buch Esra nachlesen können. Die herausragende Leistung von Serubabel war der Wiederaufbau des Tempels. Aber dieser Wiederaufbau war gefährdet durch Widerstand von außen und Entmutigung von innen. Gott gibt dem Propheten Sacharja diese Vision, um den Glauben von Serubabel zu stärken. Diese Botschaft ist für Serubabel unglaublich bedeutsam, aber ich meine auch für sie und für mich. Hier noch einmal die Botschaft von Gott an Serubabel: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Die Worte Heer und Kraft sind hier besonders interessant. Das Wort Heer könnte man an dieser Stelle besser mit menschliche Macht wiedergeben. Gemeint sind damit menschliche Fähigkeiten, Stärke, Erfolg oder auch Reichtum. Auch das Wort Kraft steht für eine rein menschliche Kraft, in körperlicher, materieller und geistiger Hinsicht. Deshalb würde ich den Vers am liebsten folgendermaßen übersetzen: Es soll nicht durch Muskelkraft oder Köpfchen, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Diese Zusage Gottes ist für Serubabel, den Statthalter von Jerusalem, gewiss eine große Ermutigung gewesen. Sie erinnern sich, er und Jeschua, der Hohepriester, werden in der Vision durch die zwei Ölbäume veranschaulicht, die neben dem Ölreservoir des Leuchters standen und das Öl lieferten. Die Botschaft, die dahinter steht, ist ganz einfach. Nicht durch eure Cleverness oder eure Fähigkeiten, nicht durch eure körperliche Kraft wird der Tempel wieder aufgebaut. Nein, sondern allein durch den Geist Gottes. Was Serubabel als weltlicher Herrscher für das Volk Israel zu tun hatte, war nicht aus eigener menschlicher Anstrengung und Fähigkeit zu schaffen. Und hierin liegt eine tiefe Wahrheit auch für uns heute. Wenn der Geist Gottes nicht in unseren Anstrengungen und Unternehmungen ist, werden sie letztendlich scheitern. Denn Gott wird nicht das Werk unseres Gehirns oder unserer Muskelkraft weiterführen. Manchmal äußern wir uns positiv über einen Pastor und sagen, dass das ein kluger Mann sei, der gut durchdachte Predigten hält und all so etwas. Aber Gottes Werk geschieht nicht auf diese Weise. Manchmal ist ein kluger Pastor in Wirklichkeit ein sehr gefährlicher Mensch. Jemand, der einen scharfen Verstand hat, kann theologisch völlig in der falschen Richtung unterwegs sein und unter den Kindern Gottes einen großen Schaden anrichten. Dasselbe gilt allerdings auch für manche Gemeindeglieder, die sich über ihre von Gott eingesetzte Gemeindeleitung erheben und manchmal ihre Macht gegen den Pastor und sein Team ausspielen. Immer wieder war ich in Situationen, wo ich mit ansehen musste, wie geistlicher Machtmissbrauch passierte. Und ich konnte nichts dagegen unternehmen, ohne missverstanden zu werden. Manche Leute sind einfach sehr gut vernetzt, haben gute öffentliche Kontakte, haben eine nette Persönlichkeit und ein großes Charisma. Aber Gott verrichtet sein Werk nicht mit menschlichen Mitteln. In unserem Bibeltext sagt er, nicht durch Heer oder Macht, also nicht durch Muskeln oder Köpfchen, sondern durch meinen Geist, sagte Herr Zebaoth, wird es geschehen. Lassen Sie mich an dieser Stelle einmal sehr offen und persönlich sein. Alles, was ich im Fleisch, also aus eigener menschlicher Anstrengung heraus tue, hasst Gott. Er kann es nicht gebrauchen. Es wird dabei nichts herumkommen, denn es gleicht einem Heustapel, der vom Feuer verzehrt werden wird. Ja, Gott möchte sein Werk durch uns tun, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist so wichtig, dass wir dies erkennen und verstehen. Noch einmal, es wird nicht durch Muskeln oder Köpfchen geschehen, sondern durch meinen Geist, sagte Herr Zebaoth. Und dies gilt auch für die Zukunft Israels. Der christliche Theologe David Barron, ein Mann mit jüdischen Wurzeln, hat es folgendermaßen ausgedrückt. Am Ende der Zeiten wird der Leuchter Israels mit 7-mal hellerem Licht leuchten durch das goldene Öl, den Geist Gottes, der in vollem Übermaß über Israel ausgegossen wird, um den Völkern der Erde ein Licht zu sein. Schauen wir zurück in die Zeit von Sachaja. Der kleine Überrest von Juden, die nach Jerusalem zurückgekehrt waren, brauchten diese Ermutigung, denn sie wurden von Widerstand überwältigt und von Ängsten und Zweifeln heimgesucht. Und so wurde diese Vision gegeben. Es ist das Wort von Gott an Serubabel, den Statthalter, um ihn und auch seine Mitstreiter zu ermutigen. In Vers 7 heißt es weiter, »Wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Serubabel zur Ebene werden musst? Er wird hervorholen den Schlussstein, so dass man rufen wird, Glück zu, Glück zu.« Gott sagt, wer bist du, großer Berg? Der Berg steht hier für die Gegenseite. Diese Vision ermutigt die Leute, daran zu glauben, dass Serubabel in der Lage sein wird, den Berg des Widerstands zu bewegen. Der Glaube, der sprichwörtlich Berge versetzt, ist der Glaube, der allen Widerstand und alle Hindernisse, die sich gegen Gottes Sache richten, überwindet. Und dies ist das Bild, was in dieser Vision vermittelt wird. Gottes Tempel wird wieder aufgebaut werden, ungeachtet aller möglichen Unmöglichkeiten. Und dann wird es zu dem kommen, was im zweiten Teil von Vers 7 beschrieben wird. Er wird hervorholen den Schlussstein, so dass man rufen wird, Glück zu, Glück zu. Der Schlussstein ist der Giebelstein oder der letzte Stein in einem Gewölbe, der das Bauwerk vollendet. Gott sagt hier, dass der Tempel vollendet werden wird und dass der Schlussstein unter den Beifallsrufen und Glückwünschen der Leute gesetzt werden wird. Was war dies für eine Ermutigung für die entmutigten Israeliten? Ich lese nun weiter ab Vers 8. Sacharja berichtet, »Und es geschah zu mir das Wort des Herrn. Die Hände Serubabels haben dies Haus gegründet. Seine Hände soll's auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat.« Das ist die Verheißung Gottes, dass die Arbeit am Tempel sich nicht hinziehen wird und womöglich von jemand anderem fertiggestellt wird. Nein, Serubabel selbst wird die Arbeit vollenden. Dies erinnert mich an die Verheißung aus Philipper 1, Vers 6, wo Paulus schreibt, »Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu.« Gott sagt hier zu Serubabel, »Du hast die Fundamente gelegt, und ich war mit dir. Nun, du wirst auch das Dach draufsetzen, und ich werde bei dir sein.« Weiter mit Vers 10. »Denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Serubabels Hand. Jene sieben sind des Herrn Augen, die alle Lande durchziehen.« Tja, wer hat den Tag des geringsten Anfangs verachtet? Ich kann es Ihnen sagen, viele. Auch heute verachten viele die kleinen Anfänge. Meistens sind wir schwer beeindruckt von den großen und glänzenden Dinge. Wir messen den Erfolg unserer Gemeinden oft an der Größe des Gebäudes oder an der Anzahl der Leute, die dort hineingehen. Wie oft messen wir den Erfolg einer Gemeinde an den Mitgliederzahlen oder an der Menge der Gottesdienstbesucher? Wir mögen es, wenn unsere christliche Lebensgeschichte eine Erfolgsgeschichte ist. Doch mehr und mehr komme ich zu der Überzeugung, dass Gott heute eher auf stille Weise und an stillen Orten wirkt. Ich sage das vor allen Dingen zu mir selbst, dass wir endlich damit aufhören sollten, die kleinen Dinge zu verachten. In Vers 10 unseres Bibeltextes heißt es weiter, »Doch er, also derjenige, der den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, wird mit Freuden sehen den Schlussstein in Serubabels Hand.« Hier gibt es unterschiedliche Übersetzungen für das Wort »Schlussstein«. Die Elberfelder Bibel übersetzt diesen Vers folgendermaßen. »Und sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis in der Hand Serubabels sehen.« Das Senkblei oder das Lot ist ein Gewicht am Ende einer Schnur, das dazu benutzt wird, um festzustellen, ob ein Gebäude oder eine Mauer wirklich gerade steht. Ich wünschte, ich hätte daran gedacht, ein Senkblei zu benutzen, als ich meine kleine Gartenhütte gebaut habe. Denn die steht nicht im Lot, sondern etwas schief. Deutlich wird hier auf jeden Fall, dass sich all diejenigen, die den kleinen Anfang verachtet haben, am Ende doch freuen werden, wenn Serubabel den Schlussstein setzt. Kommen wir nun noch zum letzten Teil von Vers 10. Jene sieben sind des Herrn Augen, die alle Lande durchziehen. Diese Aussage ist nicht so leicht in den Zusammenhang einzuordnen. Manche Theologen sehen darin die verspätete Antwort auf Sacharjas Frage von Vers 4, nämlich, was ist das? Damit wäre der goldene, siebenarmige Leuchter wie sieben Augen, die durch die Welt schweifen und alles sehen. Die zweite Hälfte von Vers 10 würde damit verdeutlichen, Gott weiß, was los ist. Er sieht und überblickt alles in jedem Winkel dieser Welt. Kommen wir nun zum letzten Abschnitt von Kapitel 4. Noch einmal bringt der Prophet Sacharja vertrauensvoll und furchtlos seine Unwissenheit zum Ausdruck. Ich lese die Verse 11 bis 14. »Und ich hob an und sprach zu ihm, dem Engel, was sind die zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters? Und ich sprach weiter zu ihm, was sind die beiden Zweige der Ölbäume bei den zwei goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt? Und er sprach zu mir, weißt du nicht, was sie sind? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Und er sprach, es sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrscher aller Lande stehen. Durch die Antwort des Engels wird deutlich, dass Sachaja die Antwort eigentlich hätte wissen sollen. Er antwortet Sachaja mit den Worten, weißt du das nicht? So, als sei es doch selbstverständlich, dass Sachaja dies wissen müsste. Aber er weiß es nicht. Und so gibt der Engel des Herrn Sachaja eine einfache Erklärung. Es sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrscher aller Lande stehen. Mit anderen Worten, es sind die zwei geisterfüllten Männer, Serubabel, der weltliche Herrscher, und Jeschua, der religiöse Herrscher. Es wurde in den vergangenen Versen schon deutlich, dass Jeschua stellvertretend für das Volk gereinigt wurde und inzwischen in reinen Kleidern dasteht. Als der übrig gebliebene Rest der Israeliten seine Sünden bekannt hat und Gottes Erlösung angenommen hat, sind sie gereinigt worden und sie stehen nun gerecht vor Gott. Deshalb können sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und von Gott gebraucht werden. Liebe Hörer, hierin liegt auch für Sie und für mich eine Botschaft. Gott möchte, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Aber dafür gibt es verschiedene Bedingungen, und einige möchte ich nun aufzählen. Erstens, im neutestamentlichen Epheserbrief lesen wir, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Wir können nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, wenn Sünde in unserem Leben ist, sondern wir müssen in Gottes Augen rein sein. Zweitens, im ersten Thessalonicherbrief schreibt Paulus, den Geist dämpft nicht. Den Heiligen Geist zu dämpfen bedeutet, außerhalb des Willens Gottes zu sein. Und wenn wir uns außerhalb des Willens Gottes befinden, kann der Geist uns nicht gebrauchen. Wenn Gott möchte, dass Sie nach Afrika gehen und Sie sind immer noch in Ihrem Heimatland, dann wird Gott Sie hier wohl nicht gebrauchen. Gleiches gilt umgekehrt. Wenn Gott möchte, dass Sie ihm in Ihrer Heimat dienen, aber Sie gehen nach Afrika, dann wird Gott Sie vermutlich ebenfalls nicht für seinen Dienst gebrauchen können. Und drittens, eine weitere Bedingung, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, wird im Galaterbrief genannt. Lebt im Geist. Im Geist zu wandeln ist eine sehr praktische Angelegenheit. Es bedeutet, durch die Kraft des Geistes zu leben, in ihm zu ruhen und uns in dem, was wir selber tun könnten, von ihm abhängig zu machen. Die Vision vom goldenen Leuchter war eine große Ermutigung für die Menschen zur Zeit Sacharias. Sie enthält aber auch hilfreiche Hinweise für uns heute und sie weist auch auf den großen Tag hin, wenn Gott seinen Geist ausgießen wird ohne Maßen. Zurzeit sehe ich in unserer Gesellschaft wenig von der Ausgießung des Geistes. Aber an jenem Tag wird er über alle Menschen kommen. Und darauf können wir uns freuen. In unserer Sendereihe durch die Bibel haben wir uns diesmal mit einem Text aus dem Sacharja-Buch beschäftigt, in dem Gott deutlich macht, dass wir aus eigener, menschlicher Kraft heraus nichts Wesentliches erreichen können. Gott sagt, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Ich wünsche Ihnen, dass diese Wahrheit in Ihrem Alltag neu Einzug hält. Machen Sie sich bewusst, dass Sie nur in der Verbindung zu Gott überhaupt etwas tun können, was wirklich zählt. Deshalb nehmen wir uns doch die Zeit dafür, diese Kraft in unserem Leben anzuzapfen. Nehmen wir uns doch Zeit für das Gebet und fürs Bibellesen. Und lassen Sie uns Gott gegenüber gehorsam sein. Nur so kann der Geist Gottes in und durch uns wirken. Ich verabschiede mich nun von Ihnen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.